This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 2.9.2026, 20 Uhr und ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk, die Sendung, die in der Regel einen 2-Tore-Vorsprung auch über die Zeit bringt. Ihr hört uns in Heidelberg und in Mannheim über UKW oder ihr hört uns gerade im Kabel oder ihr hört gar eine Aufzeichnung im Bermudafunk, je nachdem. Wir haben euch zwei hoffentlich interessante Studiogäste, nein, sicher interessante Studiogäste mitgebracht. Und zwar sind zu Gast heute Abend der Geschäftsführer Sport des SV Waldhof und der Sportdirektor. Die werden sich gleich selbst vorstellen. Und während ich die Vorrede geleistet habe, hat der Nennert sicher die erste Frage parat.
Ja, was heißt die erste Frage? Wie du es schon erwähnt hast, seid ihr zum zweiten Mal schon bei uns. Stellt euch gerne mal ganz kurz vor für neue Zuschauer oder Leute vom Waldhof, die euch vielleicht noch nicht kennen. Gary.
Hallo, Gary Tube, mein Name, Geschäftsführer Sport beim Waldhof. Übrigens vielen Dank für die nette Einleitung. Wir versuchen auch 2 Tore Vorsprung in den nächsten Spielen mal über die Zeit zu bringen. Das ist ein guter Hinweis. Ja, bin jetzt ein bisschen über ein Jahr als Geschäftsführer Sport beim Waldhof tätig, war davor in Hannover als Sportdirektor, beim FC Schalke 04 Sportdirektor und Chefscout beim VfB Stuttgart in Deutschland tätig und freue mich auf jeden Fall auf ein spannendes Jahr beim Waldhof und ja, hoffe mit euch gemeinsam schöne Stunden und viele Siege bei uns im Karl-Benz-Stadion zu feiern.
Sehr gerne, danke. Matthias.
Ja, Matthias Schober mein Name. Ich bin der Sportdirektor beim Waldhof. Ja, war lange selber Profi als Torhüter. Deswegen bin es mir auch immer daran gelegen, eine Führung über die Runden zu kriegen, am besten zu null. Ja, und war dann nach meiner Karriere lange Zeit in der Jugend von Schalke 04 in der Knappenschmiede tätig, bis zum Schluss dann auch der Direktor der Knappenschmiede und bin mit Gerry hier im April letzten Jahres angefangen und das ist ein sehr interessanter Job und eine super Aufgabe.
Okay, top, super. Danke euch erstmal dafür. Genau, wenn die sportliche Führung zu Gast ist, haben wir eigentlich immer viel zu viele Fragen, deswegen versuchen wir trotzdem ein bisschen Struktur reinzubringen. Nehmt uns am besten mal mit, ja, Abschluss letzte Saison, Pause, Start der neuen Saison. Wir haben die Klasse relativ souverän gehalten, sind in den DFB-Pokal eingezogen, haben aber zweite Halbrunde ja ein bisschen geschwächelt, will ich mal sagen. Da war die Mannschaft vielleicht nicht mehr ganz so fokussiert. Was waren eure Haupterkenntnisse erstmal aus der letzten Saison nach Abschluss der Saison?
Ja, genau. Es war ja der Zeitpunkt, dass wir gekommen sind. Brutale Abstiegsdramatik, 6 Runden Verschluss. Dann kommt man noch mit viel Glück und Können den Klassenerhalt im letzten Moment natürlich noch realisieren und haben dann schon die Planungen relativ spät angehen können. Das war dann schon so, dass du ein bisschen zaubern musstest vom Kader her. In Deutschland war der Markt relativ abgegrast. Wir mussten dann schon ein bisschen über die Grenzen schauen, haben dann versucht, eine Truppe zusammenzustellen, die es schaffen kann, auf jeden Fall eine sorgenfreie Saison zu spielen. Und dementsprechend war es ein bisschen holprig am Anfang mit einem Trainerwechsel dann noch. Dann haben wir mit Luc Holz einen sehr, sehr guten Nationaltrainer aus Luxemburg verpflichtet, der die Mannschaft absolut stabilisieren konnte, was unser Vorhaben war, und dann im Endeffekt sorgenfreie Saison spielen. Die Hinrunde war sogar ein bisschen besser von der Punktausbeute her. Da konnte man immer wieder Nadelstiche nach oben setzen, aber nie ganz so ranrobben. Muss man dazu sagen, dass wir mit Kenny Okballa unseren besten Scorer im Winter abgeben mussten und dann war es im Frühjahr ja ein bisschen holpriger, aber im Endeffekt war man nie irgendwo in Abstiegsgefahr und konnten dann mit Platz 9 uns auch einstellig klassieren, was unser internes Ziel war. Und von daher sind wir froh, weil wir auch den Pokal gewinnen konnten, was immer ein schöner Abschluss ist und was für die Fans natürlich so ein bisschen Balsam auf den Wunden war.
Okay, Matthias, vielleicht dazu. Gerry, du hast es jetzt sehr gut zusammengefasst, aber wenn man jetzt sagen würde, das waren die Erkenntnisse aus dieser Saison, die, wie du gesagt, sportlich okay war, aber was müssen wir für Rückschlüsse drauf hin auf die neue Saison oder woran lag euer Fokus?
Ja, es war ja auf jeden Fall so, dass wir eine Menge Gegentore bekommen haben in der letzten Saison und ich hatte immer so den Eindruck, wenn man so den Sprung in die obere Tabellen oder ins obere Tabellendrittel hätte schaffen können, dann haben wir es irgendwie nicht gezogen. Und ein Knackpunkt war für mich dann auch, weil ihr richtig ja sagt, dass es in der oder hinten raus vielleicht ein bisschen holprig war. Für mich das Spiel war in 60, glaube ich, was wir ganz, ganz lange geführt haben. Und dann haben wir irgendwann in der 82. oder so das 1:1 bekommen. Und auch mit diesem Spiel hätten wir dann wieder so kurz vor Ende nochmal zumindest ins obere Drittel reinrutschen können. Und von da an hatte ich so den Eindruck, dass, ja, dass dann nicht mehr nach unten ging, eh nichts mehr, nach oben auch nicht. Und da war dann so ehrlicherweise so ein bisschen die Luft raus. Mhm. Und das sind Erkenntnisse, wie ich sage, dass man stabiler steht, eine bessere Balance hat, darüber spricht man ja immer. Und dass man trotzdem auch Spiele gewinnen soll, will, muss, auch wenn es vielleicht noch um die goldene Ananas geht. Aber das ist ja Sport, das ist Wettkampf. Und diese Mentalität reinzubekommen, das ist für mich das Haupt- oder das Hauptaugenmerk, die Hauptaufgabe für die kommende Saison jetzt.
Nochmal einen Schritt zurück. Letzte Saison ist ja, oder der Beginn war ziemlich kurios, da mit den ersten beiden Spielen unter Glavogger. Und dann kam auch schon Luc Holz, der ja ewig bei der luxemburgischen Nationalmannschaft Trainer war, 16 Jahre. Wie seid ihr auf den gekommen? Könnt ihr uns da vielleicht einfach mal so ein bisschen auf den Gedankenprozess mitnehmen?
Ja, wir wollten ein bisschen mehr Erfahrung wieder haben, weil wir gesehen haben, dass die junge, frische Welle nicht ganz so greift, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Vorbereitung extrem schwierig war, aus vielerlei Hinsicht. Und scoutet man ein bisschen den Markt und schaut, was möglich ist und wo die alten Kontakte so sind und wer zu jemand Kontakt hat, wo das Profil viel passt, weil mit dem beschäftigt man sich immer in erster Linie, welches Profil der Trainer haben sollte, und dann gibt es eine gewisse Auswahl, die dann überbleibt, und dann geht man halt in die intensiven Gespräche, und dann hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass Luc der Trainer ist, mit dem wir arbeiten wollen und der für die Mannschaft aus unserer Sicht am besten gepasst hat.
Ja, jetzt war er ja Nationalcoach, das ist ja schon nochmal was anderes als Vereinsfußball. Da ist auch mit Sicherheit ein anderer Fußball, der da gespielt wird. Hattet ihr da schon eine konkrete Vorstellung, welcher Fußball geplant ist? Oder habt ihr gesagt, okay, wir überlassen das jetzt erstmal den Trainer? Habt ihr euch da intensiv vorher ausgetauscht, bevor ihr dann zu der Entscheidung gekommen seid?
Naja, du musst ja dir das so vorstellen, du kannst ja unterm Jahr, bist du ja schwer eingeschränkt. Wenn du jetzt mehr Vorlaufzeit hast, so wie wir das jetzt hatten, dann kannst du einen Trainer viel klarer holen. Wenn du im laufenden Wettbewerb bist, musst du Trainer holen, die zur Mannschaft passen und die das mit der Mannschaft umsetzen können, was möglich ist. Und deswegen waren die Leitplanken da ein bisschen enger gesetzt. Und aber Luc hat's ja eindrucksvoll bewiesen, dass er die Mannschaft stabilisieren konnte, was der erste wichtige Faktor war. Man darf nicht vergessen, das war zweimal Platz 16, dann hast du einen Punkt aus den ersten zwei Spielen und dann geht es nicht darum, dass du die Liga kaputt schießt, sondern erstmal mit Sicherheit in der Fahrwasser kommst, das ruhiger ist. Und das war ganz klar der Plan mit seiner ruhigen Art, mit seiner guten Führung, die er hat. Sowas haben wir gesucht, so ein Profil, und im Endeffekt hat er uns extrem stabilisiert, was ja am Ende dazu gegipfelt hat, dass er mehrere Angebote vorliegen hatte, und dann natürlich, wenn ein Verein aus der französischen Liga ja anklopft, das hat er nicht zum ersten Mal gemacht, sondern der Prozess ging ja schon ein bisschen, und dann kannst du auch ihm den nächsten Schritt nicht verwehren, und musst du auch Leute, die erfolgreich arbeiten, auch ziehen lassen.
Also ich höre jetzt raus, ihr habt jetzt gar nicht so unbedingt die eine Spielweise gesucht, sondern eher das Trainerprofil von der Art und Weise, vom Charakter, dass die Mannschaft stabilisieren kann, und die Spielweise kommt dann als nächster Schritt.
Ja, natürlich, weil wie gesagt, du kannst da nicht volles Risiko gehen. Ein anderes Beispiel ist, wenn du jetzt versuchst, deine Strukturen und deine Pläne durchzudrücken, wie beispielsweise es Düsseldorf gemacht hat in der zweiten Liga höher, wo du sagst, du baust jetzt langfristig was auf und du holst einen Perspektivtrainer, dann kann das auch ganz schön knapp werden. Und wir wollten da kein Risiko eingehen, sondern die Themen, die für uns relevant waren, abarbeiten und die höchstmögliche Sicherheit wählen, natürlich auch die Mannschaft weiterentwickeln und sukzessive auch im Winter umzustrukturieren. Da haben wir auch vier neue Spieler dazugeholt. Das war ja auch ein bisschen der Plan. Und da musst du natürlich Sicherheit an alleroberster Stelle walten lassen, weil wenn es dann der Liga runtergegangen wäre, glaube ich, dann hätten wir uns alle angeschaut, und ich glaube, jeder vor der Meisterschaft hätte es unterschrieben, wenn wir ein ruhiges Jahr spielen.
Jetzt hast du schon den Trainerwechsel erwähnt. Wann ist denn der FC Metz auf euch zugekommen? War das tatsächlich schon im Winter?
Solche Themen werden ja immer, wie du weißt, bei uns intern relativ sicher behandelt, und klar gibt es immer mal Anfragen auch von anderen Vereinen, die da eintrudeln über Berater und die anklopfen. Im Endeffekt war es dann so, dass das Ende des Jahres ein Angebot kam, und dann muss man uns hinsetzen und müssen ja auch wirtschaftlich für alle Parteien das Beste dann machen.
Okay, den Prozess haben wir jetzt verstanden. Ich will die Frage, die der Flo gerade gestellt hat, vielleicht Matthias an dich, einfach mal auf Rui Motta ummünzen. Also wie kamt ihr auf ihn zum einen, Und zum anderen, was war denn der entscheidende Punkt, dass ihr gesagt habt, okay, das ist unser Mann? Oder entscheidenden Punkte?
Ja, das ist ja so, so wie Gary auch sagt, man ist ja immer im Markt, man ist ja immer, man hat immer Plan B und C mehr oder weniger im Kopf. Man hat seine Kontakte und dann war das auch so bei Rui, dass es schon so war, dass man, dass auch gerade Gary durch die Spiele auch mit Schalke damals in der Champions League, dass es da mal einen losen Kontakt erstmal generell gab zum Kennenlernen und dass wir dann aber natürlich auch schnell darüber oder uns im Klaren war, dass es auf jeden Fall ein Kandidat für uns sein kann. Das ist zeigt jetzt ja auch, dass wir da richtig lagen oder richtig liegen in unseren Augen, weil man schon auch merkt, dass er da ein gewisses Feuer auch in die Mannschaft gebracht hat. Das finde ich jetzt schon, dass man da eine gewisse, schon so eine Dominanz irgendwo sieht in den ersten Spielen, jetzt in den Vorbereitungsspielen und auch in den ersten Ligaspielen und Pokalspielen. Also das ist schon sind wir da, denke ich, auf dem richtigen Weg auf jeden Fall.
Okay, und so vielleicht für uns als Fan, um das nachzuvollziehen, wie kann man als Trainer, du sagst es, ihr habt mehrere Kandidaten, A, B, C etc., ihr wisst, wie sie ungefähr spielen, dann kommt zum Gespräch vermute ich mal mit dem Trainer, man redet mal mit ihm, wie kann man da als Trainer am besten bei sportlichen Führung von Waldhof Mannheim punkten, also was hat er gesagt, dass euch, was andere vielleicht nicht gesagt haben oder wo ihr dann gesagt habt, also ist es dann sagen, ich will so und so spielen, das ist mir wichtig, dass die Mannschaft Charakter hat oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, natürlich mehrere Punkte, die dann zusammenkommen, also um vielleicht auch nochmal zurück zur Lücke, hört sich jetzt lustig an, zu kommen, da war es dann ja auch so, dass man in einem persönlichen Gespräch oder in den Gesprächen dann überzeugt ist, dann auch von dem Gesamtweg. Bei Rui war es dann ja auch so die sein Feuer, was er hat, seine Ausstrahlung, dann natürlich auch gewisse Punkte, die uns wichtig sind, die er auch umsetzt, zum Beispiel junge Spieler zu integrieren, weiterzuentwickeln, sind alles Punkte, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, die der Trainerkandidat haben sollte. Und dann ist es natürlich so, dass in den Gesprächen dann auch ein Funke irgendwo überspringt. Und waren wir uns natürlich auch sehr, sehr schnell einig, dass das bei Rui genau der Fall ist.
Okay. Bei der Trainerauswahl spielt es eine Rolle, dass man sich überlegt, okay, wie kommt der Trainer an? Also speziell bei Rui, international, unbekannt, Aserbaidschan, was auch immer, spricht nicht die deutsche Sprache, also spielt es überhaupt eine Rolle oder sagt er, ey, der hat Fußballkompetenz, das passt?
Nein, spielt gar keine Rolle, weil in erster Linie ist für uns wichtig, aus den Learnings, die wir aus der letzten Saison hatten, das richtige Profil zu finden. Und wie gesagt, das ist das Allerwichtigste, dass du deine eigene Mannschaft weiterentwickelst. Und wie der ankommt, mit Erfolg kommt jeder, glaube ich, ganz, ganz gut an. Und das ist unser Ziel und nichts anderes. Und wie gesagt, wir haben einen Trainer gesucht, der individuell Spieler besser macht, der sie weiterentwickelt, der sie aufs nächste Level führt. Der natürlich auch eine bessere Balance reinkriegt, aber das werden wir schon machen und ganz viele andere Parameter, die er noch abdecken kann und da ist die Sprache oder die Ligakenntnis erstmal zweitrangig, weil sonst hätte er auch, keine Ahnung, Osnabrück letztes Jahr nicht aufsteigen dürfen, wenn einer noch nie in der Liga gearbeitet hat. Also das ist für mich nicht der wesentliche Punkt. Der wesentliche Punkt ist, dass du einen Trainer hast, der weiß, was er macht, der klar seinen Leitlinien folgt und die wir gemeinsam da verabschiedet haben und das ist der alles entscheidende Punkt.
Okay, kommen wir wieder im Trainerauswahl, haben wir jetzt besprochen, zu den Spielern. Genau, der Trainer kam relativ spät, ihr habt allerdings schon da erste Neuverpflichtungen gehabt und ihr habt schon ein Augenmerk, wie schon erwähnt, ein bisschen auf die Abwehr gelegt, viel zu viele Gegentore etc. Haben gestern jetzt nochmal den Ole zurückgeholt, Union Berlin, nochmal für ein Jahr ausgeliehen. Was habt ihr euch davon erhofft, außer die, wir haben eine sehr, sehr junge Abwehr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, nehmt euch da mal mit den Gedankengängen, die ihr dazu hattet, neben, außer, dass wir weniger Gegentore kassieren sollen. Matthias.
Ja, es ist so, dass wir dann nach Ende der Saison natürlich in die Analyse gegangen sind und dann auch, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, natürlich zu viele Gegentore bekommen habe, die Balance nicht so gestimmt hat. Das heißt, wir wollten uns da auf jeden Fall anders aufstellen in der Defensive, auch breiter aufstellen. Im Prinzip ist es dann so, dass man auch eine gute Mischung braucht aus Jung und Alt. Wir haben natürlich auch erfahrene Spieler dabei, die auch in der Abwehr spielen. Von daher ist da an allererster Stelle auch mal auf jeden Fall die Erfahrung die Qualität gefragt. Und die Spieler, die wir verpflichtet haben, das haben sie jetzt am Saisonstart auch gezeigt. Wir haben eine sehr junge Viererkette zum Beispiel, aber aber in meinen Augen hat sie eine sehr gute Leistung gebracht. Und wenn, das finde ich halt auch gerade ganz gut hier bei uns, die Fans haben ein sehr gutes Gespür dafür, ob die Jungs alles geben und ja, für den Verein, für die Mannschaft sich reinhauen. Und das habe ich bei den Spielern, die jetzt bei uns schon auch auf dem Platz standen, ob in der Startformation oder eingewechselt wurden, das Gefühl hatte ich. Und das merkt man und das spürt man. Und ich glaube, dass wir da wirklich eine gute Auswahl getroffen haben insgesamt.
Ja. Also man muss ja auch sagen, wenn man genau hinschaut, dann als wir gekommen sind, dann hatten wir Probleme, dass wir unsere 5 Spieler zusammenkriegen, die die U-Regelung bedienen. Mittlerweile haben wir 13 Spieler, die das machen, und wir lassen die einfach spielen, wenn sie bereit sind, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, die, was der Trainer von ihnen verlangt, dann lassen wir die von alleine. Und ich glaube, dass man schon, wenn man ganz genau hinschaut, sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben, auch junge, entwicklungsfähige Spieler zu holen, die du dann natürlich auch irgendwann mal verkaufen musst, logischerweise, aber die dich auch tragen, mit denen du besser wirst. Und das war ein ganz wesentlicher Faktor auch, warum wir Rui geholt haben, weil er Spieler besser machen kann. Und das ist ein ganz entscheidendes Element von einem Trainer. Das konnten wir jetzt in diesem Jahr, weil wir mehr Vorlaufzeit hatten. Und ich glaube, da wächst schon was zusammen. Und man muss den Jungs auch ein bisschen Zeit geben. Das wird schon ein bisschen wellenartig werden, dass sie hin und wieder mal ein paar Schwankungen mehr drinnen haben. Aber es macht Spaß mit den Jungs, die haben richtig Energie und wie gesagt, es sind 6 Spieler, die zwischen 18 und 20 sind, also das hat schon lange nicht mehr gegeben und wir sagen bewusst, und deswegen ist auch Matthias da, dass wir junge Spieler holen, weiterentwickeln und selber ausbilden, und das haben wir letztes Jahr gesagt und den Weg setzen wir bedingungslos fort.
Ja, ich würde nochmal ganz kurz zurückgehen zum Luc Holz. Es gab ja dann schon eine Lücke zwischen Holz und jetzt Rui Mota. Da war das Transferfenster aber schon offen und der Kader musste geplant werden. Hattet ihr dann schon eine konkrete Idee, wie ihr Fußball spielen wollt, und habt dann auch Mota mehr oder weniger danach ausgesucht, oder habt ihr gesagt, okay, wir holen jetzt die besten Spieler, die wir holen können, und der Rest mit der Spielweise, das wird sich schon noch irgendwie einfügen, weil was ja schon auffällt, Rui Mota hat ja eine sehr prägnante Spielweise, also das fällt ja wirklich auf, dass er da der Mannschaft direkt seinen Stempel aufdrückt. Wie waren da so die Gedanken nach Holz?
Ja, es war schon, also das ist ja schon so, dass wir natürlich auch eine Idee schon von Fußball auch haben, mit viel Ballbesitz und mit Spiel nach vorne, offensiven Aktionen, junge Spieler weiterentwickeln. Das sind schon Punkte, und jetzt haben wir natürlich einen Trainer, der diese Punkte auch bedient, und von daher, ja, ist es dann schon so, dass wir natürlich mit Glück die ersten Transfers irgendwo gemacht haben, aber es ist ja eine Gesamtphilosophie, und das deckt sich dann, dass die Spieler, die wir dann schon vielleicht auch noch mit Luc Holz quasi angesprochen haben oder auch für uns gewinnen konnten, dass das auch Spieler sind, die zum Waldhof passen und dann dementsprechend auch zu dem neuen Trainer, den wir auch gemeinsam ausgesucht haben.
Ja, jetzt hast du gesagt, zum Waldhof passen, das ist jetzt natürlich so ein Buzzword. Was meinst du damit?
Ja, so wie wir das ja jetzt merken, dass sie Energie haben, dass sie Emotionen haben, dass man auch vielleicht mutig ist, gar keine Angst hat, und das finden wir, dass es wichtig ist, dass wir nach vorne spielen wollen, die Fans einfach begeistern wollen. Das sind für uns so Parameter, die da auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen.
Ja, man muss ja sagen, wir sind ja ein Arbeiterverein, der immer alles gibt und wo man verlangt, dass die Mannschaft immer alles gibt. Und das Energielevel wollten wir auf jeden Fall erhöhen und mit jung, dynamisch einfach die Jungs, die Fans, die Zuschauer im Stadion auf unsere Seite bringen und da was gemeinsam entwickeln. Und die DNA ist ja schon so, dass man Fußball in erster Linie arbeitet, in zweiter Linie spielt. Und wenn man das erste Mal macht, dann ist es der zweite Schritt da viel der einfachere. Und da versuchen wir uns hinzuentwickeln und wir versuchen schon, attraktiven Fußball auch zu spielen. Aber in erster Linie muss mal gearbeitet werden. Und ich glaube, das hat man gesehen in ganz vielen Statistiken ja auch, die man auslesen kann, dass wir viel mehr intensive Läufe haben und in vielen Parametern sicherlich die DNA so ein bisschen verkörpern, und dementsprechend haben wir unseren Kader auch so zusammengestellt.
Ja, also die Laufleistung, die sehen wir als Fans leider nicht. Das ist nur was ihr sehen könnt, aber auf jeden Fall, es fällt schon auf, es gibt kaum Spieler, die gegen den Ball nicht arbeiten wollen. Das scheint euch schon wichtig zu sein. Jetzt bei Rui Mota haben wir alle sehr gerätselt, wie dann der Fußball letztendlich aussehen wird, weil er ist ja schon, also er hat viel von der Welt gesehen, war dann zuletzt beim FC Noah in Georgien und dann bei Ludogorets in Bulgarien, und ich habe mir das mal angeguckt, also es ist ja schon, da hat er wirklich einen sehr dominanten Fußball gespielt mit sehr viel Ballbesitz, hat dann aber auch in Europa auch mal, also wirklich mit weniger Ballbesitz und gegen den Ball und so weiter und so fort, kann er auch. Aber jetzt in den, zumindest in den ersten beiden Spielen, gut, Havelse, vielleicht können wir mal ein bisschen ausklammern. Also da war ja wenig von wirklich so einer Balldominanz zu sehen, sondern wenn man den Ball hatte, direkt nach vorne, die ganze Zeit Alarm, und letztendlich hatte man dann auch weniger Ballbesitz. Ist das, ja, also ist das was, was ihr besprochen habt, oder seid ihr davon selbst überrascht, oder ja?
Also man muss ja immer den Spielverlauf drüberlegen in beiden Spielen, die wir am Anfang gespielt haben, und dann kommst du ja relativ schnell auf den Trichter, dass du gegen Mannschaften spielst, die selber ja Ballbesitz, Dominanz von sich aus fordern, und ich glaube, in allen Statistiken ist Rostock und Düsseldorf auf 1 und 2 vom Kader, von der Qualität, von der Spielstärke, von Dominanz, die haben den Anspruch, ich glaube, Hansa hat sogar mal definiert, dass die nur Erster werden wollen, gar nicht Zweiter, also das ist schon einmal eine Aussage, und du kannst nicht hingehen und die 6-0 wegschießen, weil dann sind wir Bayern München, und da sind wir sicherlich noch nicht, aber wenn du immer relativ früh in Führung gehst, ist ja klar, dass der Gegner mehr riskieren muss und immer mehr Risiko nehmen muss, und dann gibst du denen ja auch die Räume, und natürlich analysierst du ja auch deswegen haben wir die Taktik dann ein bisschen abgeändert, und Ziel ist es natürlich schon, mehr Kontrolle, mehr Spielkontrolle und Ballbesitz zu haben, aber das ist ja immer, was das Spiel hergibt, und wenn du führst in beiden Spielen, dann verändert sich so ein bisschen die Systematik des Spiels, und das würde jetzt erst mal die Hinrunde spielen lassen, und dann kann man sehen, wohin sich die Mannschaft dann entwickelt.
Es war jetzt gar nicht als Kritik von mir gemeint, es war ja auch sehr erfolgreich, man kann ja zum Beispiel auch bei Duisburg sehen, die haben ja eigentlich auch immer viel weniger Ballbesitz, also sind da im unteren Drittel der Liga. So kann man ja auch sehr erfolgreich Fußball spielen. Deswegen, mir hat das persönlich sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, also es hat mich dann doch überrascht, weil es einfach, man hat kaum versucht, wirklich Ballbesitzphase aufzubauen, sondern wollte direkt nach vorne. Auch jetzt gegen Havelse, gut, das war vielleicht ein bisschen ein verrücktes Spiel mit ganz vielen zweiten Bällen und so weiter und so fort. Meine Frage, wir hatten jetzt jetzt schon länger diese Problematik mit dem Mittelfeld, dass man da kaum Spieler hat, die auch eben diesen Ballbesitz-Fußball spielen können. Jetzt hat man noch zum Schluss Joey Müller geholt, aber ansonsten ist da noch nicht so viel passiert. Deswegen war mein Gedanke, dass das auch einfach das jetzt der Fußball sein soll, der gespielt werden, also dieser gegen den Ball und nach vorne und sehr direkt. Was von beiden überwiegt? Jetzt will man doch mehr Ballbesitz oder sich dem Gegner anpassen?
Also ich finde, unsere Mittelfeldspieler mit Vinny Till, mit Diego und dann jetzt auch mit Joey, aber auch Ricky, Tali, das sind schon welche, die auch Fußball spielen können, also die auch Ballbesitz spielen können. Von daher sehe ich das nicht ganz so, wie du das siehst. Ja, das war vielleicht jetzt in den Passagen so wie Gary ja auch sagt, wenn man führt und dann kommt der Gegner, dass man dann auch wieder schnell umschaltet. Aber insgesamt ist es schon das Ziel, dass wir da auch diesen Ballbesitz oder dominanten Fußball, will ich es mal nennen, spielen. Und am Ende ist natürlich das Wichtigste, dass wir erfolgreich sind. Aber ich glaube, oder ich sehe das nicht so wie du das siehst, dass wir da in unserem Mittelfeld keine Spieler haben, die diesen Ballbesitz-Fußball spielen könnten. Also da muss ich, das sehe ich ganz anders, muss ich da sagen.
Zumal wir jetzt mit Rui 9 bis 10 Wochen arbeiten. Also du kannst nicht verlangen, dass alles von Beginn an komplett sitzt. Also du musst dich ja immer entwickeln und du musst da reinspielen, was der Gegner dir anbietet. Und wenn die Räume aufgehen oder wenn wir ordnen, dass der Gegner irgendwo Probleme hat, ja gut, dann wendet man das Stilmittel an. Das ist, glaube ich, legitim. Wenn wir in 2 Jahren nochmal da sitzen und sagen, wir spielen so wie Barcelona, dann haben wir alles richtig gemacht. Das ist klar, aber das geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Aber da wollen wir uns hinentwickeln. Und wie gesagt, wenn wir das nächste Mal da sitzen oder im Winter uns nochmal unterhalten, dann hoffe ich zumindest, dass die Entwicklung dahingehend ist, dass man sagt, dass wir auch mehr Spielkontrolle haben und dass wir in dem Segment auch gehörig dazugelernt haben.
Okay, das Thema Mittelfeld, ich sag's mal so, war zumindest bei uns bei den Fans oder in Fankreisen hieß es nach der Abschluss der letzten Saison, okay, da muss auf jeden Fall was passieren, da haben wir, soll jetzt nicht disrespektierlich klingen, da haben wir Notali, Riki etc., da hat eine solche Saison letztes Mal gehabt, dass da eigentlich am meisten passieren muss. Jetzt ja, kam Joey dazu als einziger Neuzugang, zentrales Mittelfeld, Sitan ist weg etc. Gab es von euch Bemühungen, da weiter Neuzugänge zu holen oder hoch? Caretta hatten sich viele Fans erhofft, dass da auf jeden Fall, ihr wirkt relativ entspannt, wenn es darum geht, das Mittelfeld, okay, wir haben Thalhammer, wir haben Riki, wir haben Thiel, Joe Müller und finde, dass ihr da gut aufgestellt seid. Ist mein Eindruck so richtig, oder?
Ja, das finden wir, sonst hätten wir andere Spieler geholt. Aber du musst ja auch Vertrauen in die eigenen Spieler haben und das haben wir zu 100% und wir sind mit dem Kader jetzt reingegangen, wo wir vollends überzeugt sind. Es gibt ja auch wirtschaftliche Parameter, was ja auch relativ logisch ist und wenn ich könnte, würde ich auch Barcelona komplett kaufen, aber das war uns versagt. Von daher sind wir wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Kader, den wir zusammengestellt haben, weil wir glauben, dass die Mischung gut ist und auch die Spieler, die schon länger bei uns waren, von denen sind wir auch überzeugt, dass sie das spielen können.
Okay, gut, Mittelfeld abgehakt. Bleibt noch der Sturm. Okpala hat uns schon frühzeitig verlassen, Low Camper kurz vor Saisonende. Da standen wir relativ blank da, bis auf Beuth. Erste Frage, die mich am meisten interessieren würde, ab wann hattet ihr denn Ulbricht auf dem Schirm?
Ja, das ist ja klar, dass man so einen Spieler dann auch relativ schnell auf dem Schirm hat. Das sind ja die in der Liga tiefer viele Tore schießen, sind immer auf dem Radar. Es gab ja auch mehrere, auch aus der Regionalliga West gab es auch einen Torjäger, mit dem wir uns ehrlicherweise auch natürlich beschäftigt haben. Das ist ja unser Job. Und von daher sind diese Spieler relativ schnell im Fokus. Das ist eindeutig so. Und von daher war es halt sehr früh, dass wir Ulbo auf dem Schirm hatten und noch einen anderen Spieler aus der Mannschaft, der auch dann aber auch gewechselt ist. Also das sind die Ligen, die unser Markt auch sind. Ich meine, Kuschi hatten wir davor, glaube ich, auch aus der Regionalliga West geholt. Asalari davor die Saison, Jascha Brandt auch. Also wir sind in dem Markt auf jeden Fall unterwegs und diese Spieler, die viele Tore schießen und Assists machen, die sind natürlich dann automatisch auf dem Radar. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk.
Also. Ja, das ist klar, die Antwort überrascht mich jetzt nicht, so soll es ja sein, was mich mehr überrascht. Wie ist es gelungen, du sagst, dass der ist im Fokus, nicht nur wahrscheinlich beim Waldhof, sondern bei anderen Vereinen auch. Wie schafft man es, ihn dann trotzdem zum Waldhof zu holen?
Ja, das sind Spieler, die, sagen wir mal, solche Vereine auch irgendwo lieben. Das sind Typen, die auch gerne zu solchen Vereinen gehen. Und natürlich in den Gesprächen ist das schon so, dass wir auch, da bin ich jetzt mal sehr selbstbewusst, dass wir da auch überzeugen können von unserem Weg, von unseren Sachen, die wir hier beim Waldhof vorfinden, weil die haben wir ja auch so vorgefunden und die können wir authentisch rüberbringen. Die sind wirklich mal top. Und von daher sind das so die Punkte, wie wir dann die Spieler dann auch überzeugen können.
Okay, gut. Im Zuge des neuen Trainers kam auch noch ein neuer Stürmer dazu, der lange verletzt war, der jetzt aber gegen Havelse ein sehr, sehr schönes Tor gemacht hat, muss man sagen. Eure Einschätzung oder wo sind die Stärken? Oder vielleicht, wie unterscheidet er sich von Beuth, also außer vom Alter?
Ja, da ist es zwischen den Linien viel agiler. Die ist ja eher der Zielspieler im vorderen Bereich, der Bälle festmacht, der im letzten Kontakt relativ gut ist und sehr, sehr torgefährlich ist und mit seiner Art natürlich alle mitreißt. Und Greg ist einer, der zwischen den Linien spielt, der ein bisschen beweglicher ist, der aber einen brutalen Abschluss hat und nachgewiesen hat, dass er kompletter Torjäger ist, und die kriegst du in der Tat relativ schwer. Deswegen sind wir relativ froh jetzt, dass er schon auf einem sehr ordentlichen physischen Level ist, weil er war ja ein Jahr komplett mit Kreuzbandriss außen vor. Aber sonst hätten wir ehrlich gesagt auch niemals die Chance gehabt, ihn zu verpflichten. Und jetzt kommt er langsam, und ich muss sagen, im vorderen Bereich gefällt es mir auch sehr gut. Die Jungs sind sehr, sehr torgefährlich, was man immer braucht in jeder Mannschaft, und da können wir je nach Profil schon ein bisschen variabler agieren.
Okay, war das Anschlussfrage, habt ihr ihn schon vorher gekannt oder kam Rui auf euch zu und sagte, ey, da wäre einer, den könnten wir hier ganz gut gebrauchen?
Trifft beides zu.
Okay, dann nehmen wir das so mal als Antwort.
Ja, ganz grundsätzlich bei einer Spielerverpflichtung, wie geht ihr denn da vor? Schaut ihr euch denn, wenn ihr, sag ich mal, ihr kriegt jetzt vom Christoph Remp einen Spieler empfohlen, guckt ihr euch dann den selbst an, die Spiele, guckt ihr euch das dann irgendwie auf der Kassette an, macht ihr eine Datenanalyse? Wie geht ihr dann vor und sagt, okay, der könnte zu uns passen und so weiter und so fort?
Erstmal rufe ich meinen Präsidenten an und den Christian Beetz und frage, wie viel Kohle das wir haben. Wenn da Frank Baumgartner das freigibt, dann gehen wir mal schauen, was wir für das Geld kriegen. Nein, wir arbeiten natürlich mit unserem Netzwerk. Es gibt ganz, ganz viele Spieler, die natürlich uns angeboten werden. Es gibt viele Spieler, die wir am Schirm haben. Wir arbeiten mit ganz vielen interessanten Tools, wo wir auch alle anderen weiteren Informationen rauskriegen, und dann natürlich auch das persönliche Gespräch, wo du Spieler mitnimmst, weil gute Spieler sind nie allein, die musst du überzeugen, sonst kommen die nicht. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Faktor, und da musst du natürlich auch dann performen, wenn es darum geht, der Spieler zu dir zu ziehen und sie vom Waldhof zu begeistern, und das machen wir, aber es ist ein langer Weg, bis ein Spieler unterschreibt, so viel kann ich sagen.
Wir gucken nicht mehr auf Kassette, also das... Das war vor vielen Jahren. Wir haben jetzt mittlerweile wirklich sehr, sehr innovative Möglichkeiten beim Waldhof.
Okay, sehr gut, weil du hast jetzt einen richtigen Punkt genannt, du auch, Tools, innovativ. Wie arbeitet man mit diesen Tools? Was steht da drin? Wie kann man sich das als Fund vorstellen? Spieler X, super linken Fuß, scheiß rechter Fuß, darf er Kopfball, oder wie darf man, ich vermute mal, es sind ja tausende von Spielern drin, ja. Also wie kommt man dazu, das dann so zu filtern, dass man sagt, okay, das könnte anders für einen Waldhof sein?
Theoretisch könnte man filtern, wenn man irgendwelche Positionen sucht, Profile sucht. Andersrum, wenn einem ein Spieler angeboten wird, dann jagen wir den natürlich durch diese Datenbanken. Da sind wir, also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Es gibt die sogenannten Spinndiagramme, wo man dann natürlich gewisse Punkte sehen kann. Also wie gesagt, wir sind da schon anders unterwegs. Da guckt, da hat er. Also von daher... das muss man alles übereinander legen. Also wir sind schon so gestrickt, dass wir sehr viel mit Daten auch machen und innovativen Geschichten jetzt aktuell. Aber wir sind auch so, dass das Auge und der persönliche Kontakt vor allem dann auch nochmal wichtig ist, weil ein Spieler kann die besten Daten haben, aber wenn es nicht passt, wenn es vom Charakter, wenn es von der Art nicht passt, dann bringt es nichts, wenn wir den Spieler dann verpflichten. Genauso ist es dann halt auch, aber auch andersrum, dass man die Daten dann nochmal hat, um vielleicht ein besseres Gefühl zu kriegen, wenn man irgendwie sich in einen Spieler in Anführungsstrichen verliebt hat und immer nur das Gute sieht. Mhm. Wenn man dann die Daten dann drüber legt und sagt, ja, das ist wirklich so, dann hat man irgendwie da auch nochmal ein besseres Gefühl, aber am Ende ist es wirklich so, dass das ein persönliches Gespräch, ein Treffen dann schon sehr, sehr wichtig ist, und das machen wir mit den meisten Spielern, dass wir da persönliche Treffen auf jeden Fall haben. Mhm. Oft laden wir sie natürlich hier ein. Ich meine, jetzt muss man fairerweise sagen, soll jetzt auch nicht irgendwie blöd klingen, aber am Alsenweg, das hat ja schon seinen eigenen Flair, sagen wir es mal so, und ja. Wenn dann Spieler das gesehen haben und dann sagen, boah, da will ich hin, das macht ja auch was. Also ich kann nur noch mal sagen, als ich das erste Mal am Alsenweg war, da hatte ich ja, Geschichte hatten wir auch schon mal, da hatte ich das erste Mal wieder das Gefühl nach meiner aktiven Karriere, dass ich Bock hatte, mir die Schuhe anzuziehen und selber wieder auf den Platz zu gehen, weil das einfach so purer Fußball ist. Und es gibt Spieler, die finden das auch richtig toll und geil, und ja, so haben wir den einen oder anderen dann auch für uns gewinnen können.
Mhm. Verstanden, was das Tool betrifft, eine Nachfrage zum Charakter vom Spieler. Also die Spieler haben doch in der Regel einen Spielerberater, die meisten, vermute ich mal. Werden die vorher nicht gebrieft? Sagen wir, ey, hör mal zu, der Matthias, der Gary kommen, die haben Interesse an dir, die wollen mit dir reden, pass auf, was du sagst. Oder wie können die feststellen, ob der Spieler passt charakterlich, weil theoretisch, so stelle ich mir vor, muss er ja alles positiv darstellen, er will ja bei uns spielen etc. Also wie kann dann ein Spieler durchfallen, also durchs Raster fallen? Er wird ja nicht sagen, nee, ich bin kein Teamplayer. Also wie, also das die Frage erwundert mich ein bisschen, aber vielleicht ja.
Ja, du kannst ja ganz viel schon aus den sozialen Medien auch ableiten. Du kannst deine Kontakte nutzen zu Trainern, wo er spielt. Okay. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du viele Informationen über einen Spieler vorab kriegst. Und die haben wir natürlich alle. Und dann ist das persönliche Gespräch und unsere persönlichen Fragen, wo wir hinwollen, sind dann eben ganz entscheidend. Und wir dann antworten, da kannst du nicht drauf vorbereiten. Und das ist dann immer eine persönliche Ebene, wo du dann hinkommst, und je besser die ist, umso einfach ist es dann, dass man gemeinsame Nenner findet.
Und noch ist es ja so, dass wir, wenn wir uns mit den Spielern treffen und den Beratern, dass wir die Spieler ja haben möchten. Das heißt, die müssen gar nicht gebrieft werden, was sie sagen, weil wir wollen sie ja haben. Es ist ja nicht so, dass die sich anbieten und sagen, wow, ich möchte unbedingt jetzt zum Waldhof, und dass der Berater dann sagt, und wenn die dann so fragen, dann sagst du so. Sondern wir sind heiß auf den Spieler. Wir haben viele Vereine, die da mit im Boot sitzen und den Spieler auch haben wollen. Und da müssen wir halt, wir müssten eigentlich überzeugen, und wir müssen uns gegenseitig briefen, wahrscheinlich, wie wir antworten. Also von daher, es ist wirklich wichtig, einfach ein Gespräch zu führen, und da merkt man dann schon das eine oder andere. Oder wenn man, wie gesagt, man geht zum Alsenweg, man geht ins Karl-Benz-Stadion und auf den Wegen dorthin und auf zwischendurch, man stellt Fragen, man kriegt ein Gefühl für den Spieler. Am Ende des Tages, ja, klar, kann es dann auch mal, ist auch schon vorgekommen, so ehrlich muss man auch sein, dass man einen Eindruck hatte, und der hat sich dann aber doch nicht so bestätigt. Aber ich sag mal so, zu 90% ist es schon so, dass wir ein sehr gutes Bauchgefühl haben. Ich meine, mein Bauch ist ja auch ganz füllig, dass man da auch ein gutes Gefühl entwickeln kann.
Okay, da müssen wir uns also keine Sorgen machen.
Genau.
Ganz kurz zu den Spielerdaten. Macht ihr das selbst oder habt ihr da jemanden?
Na, wir haben Analysten. Das ist ja klar, das hat jede Mannschaft. Haben wir einen eingestellt, auch letztes Jahr. Das war auch ein Learning, weil da nichts vorhanden war. Von daher sind wir super glücklich mit Lennart, weil er auch ganz, ganz viel für uns macht, uns hilft. Und die junge Generation, die ist da überragend. Also was der immer an Daten rausklopft, die könnt ihr gar nicht alle bedienen. Was der da immer zusammenbaut, das ist schon aller Bonheur.
Okay, das ist jetzt der Videoanalyst, und der macht auch die Datenanalyse.
Genau, der assistiert natürlich, und der hilft uns in allen Dingen, die wir da so vorhaben. Und der ist da viel, viel schneller, als es wir eigentlich können in unserem noch jungen Alter. Glaube ich, der macht es in der Hälfte der Zeit, was wir da ansonsten aufwenden müssten.
Genau, zum Thema, welche Daten, also wir gehören Laufleistung, intensive Sprints etc., welche Daten werden denn noch erfasst?
Also da werden ganz, ganz viele Daten erfasst. Das ist ein Algorithmus von 100.000 Daten, die da zusammenlaufen, und daraus wird was gebastelt.
Und welche sind für euch besonders relevant, also Laufleistung?
Alle
100.000.
Alle 100.000.
Das Spinnennetz muss groß sein.
Das hört sich sehr groß an, ja.
Ja. Okay. Ja, hier beim Olo Ogbomudia, da ist das Spinnennetz sehr groß. Das habe ich nämlich mal nachgeguckt von letzter Saison. Hat über 1200 Minuten, also ist jetzt noch nicht wahnsinnig aussagekräftig, aber schon über diese 900 Minuten, über diese 10 Spiele. Ja, also ich fand ihn so visuell, fand ich ihn top, vor allem auch immer mit Aktionen nach vorne, also technisch wahnsinnig begabt. Ich hatte jetzt im Vorgespräch gesagt, ja, es könnte auch ein Sechser sein. Das hat dir gefallen, Gary, oder?
Ich weiß nicht, was du da im Vorgespräch gemacht hast. Aber es ist ein Spieler, der polyvalent, wie so schön heißt, einsetzbar ist, und grundsätzlich hat er seine Stärken, und die wollen wir weiter stärken und seine Schwächen noch ein bisschen kleiner machen, und ist ein sehr, sehr spannender Spieler, der unsere Defensive hoffentlich verstärken wird.
Okay, wir haben noch eine knappe Viertelstunde, wir haben jetzt sehr viel über Kader, Trainer etc. gesprochen. Lass uns mal kurz auf den Saisonstart schauen. wenn mir jemand nach drei Spielen gesagt hätte, bei dem Auftaktprogramm, wir haben 4 Punkte, okay, hätte ich gesagt, nehme ich erstmal so. Ja, wir haben 4 Punkte, es hätten aber auch durchaus mehr sein können. Ja, vielleicht einmal eure Einschätzung zum Saisonstart und vielleicht auch als kleiner Nachsatz dazu, warum es in Havelse nicht zu 3 Punkten gereicht hat.
Ja, also würde ich auch gerne noch die Vorbereitung mit einbeziehen, das war jetzt schon für mich sehr, sehr ordentlich. Vor allen Dingen, wie viel oder wie gut wir trainiert haben. Also die Daten nochmal angesprochen, es wird auch da natürlich überprüft, wie ist der Load, der tägliche und der wöchentliche. Aber da von meinem Auge, von meinem Gefühl war da schon richtig Zug hinter und das hat mich oder stimmt mich sehr positiv für die Saison, weil in der Vorbereitung holt man sich die Körner für die gesamte Saison und das sah meiner Ansicht nach und das, was die Daten daher geben, auch sehr ordentlich aus und dann die Ergebnisse an sich, obwohl die in der Vorbereitung jetzt ja nicht so wichtig sind, aber die Art und Weise auch da, wie wir gespielt haben, auch gegen eigentlich gutklassige Gegner, da muss ich sagen, da bin ich auch ja, sehr zufrieden. Der Saisonstart in der Meisterschaft von dem Sieg gegen Düsseldorf, dem Unentschieden in Rostock, da war mehr drin, aber wie du sagst, hätten wir vorher gesagt, wir spielen in Rostock unentschieden, das hätte jeder unterschrieben und ja, so ein kleinen Knicks gab es jetzt mit dem, oder sagen wir mal, ab der 25. Minute mit dem ersten Gegentor gegen Havelse. Das war komischerweise ganz nicht so richtig zu erklären auch irgendwie. Wir haben 2-0 geführt, du denkst, alles läuft, alles ist gut. Nur dann haben wir direkt, glaube ich, oder ziemlich direkt nach dem oder mit dem 2-0 das 2-1 wieder bekommen. Ja. Und da war gefühlt der Stecker gezogen, also ganz komisch. Haben dann ja den Elfmeter gekriegt, den Time dann ja auch noch hält, der keiner war, aber trotzdem.
Keiner war, ja.
Da muss ich sagen, dann gehst du mit 2-1 in die Halbzeit und denkst, okay, jetzt passiert wieder andersrum und wir nehmen das Spiel wieder an uns. Aber irgendwie haben wir den Schalter nicht mehr umlegen können und haben verdient verloren. Und hoffentlich lernen wir daraus, dass das so, wie es jetzt da passiert ist, dann irgendwie nicht nochmal wieder passiert.
Ja, stimmt dir zu, wir könnten auch hier sitzen über 9 Punkte aus 3 Spielen reden, Rostock geführt. Klar, was aufgefallen ist, obwohl der Fokus drauf lag, natürlich ist die Mannschaft jung, neu zusammengewürfelt, vor allem in der Defensive. Wir haben jetzt schon wieder 7 oder 8 Gegentore, glaube ich, genau nach 3 Spielen. Woran liegt das? Also fehlt wieder die Balance, wie ich es vorhin gesagt habe, weil oder habt ihr individuelle Fehler in der Abwehr gesehen, die ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen habe? Liegt es an Standards, die wir aktuell schwach verteidigen, aber die man, was man schnell verbessern kann? Wie seht ihr diese, oder ist es noch zu früh, nach 3 Spielen zu sagen?
Ja, generell ist es schon zu früh, aber wir waren schon viel stabiler, auch die ganze Vorbereitung. Wir haben aus dem Spiel eigentlich relativ wenig zugelassen. Das war das erste Mal jetzt gegen Havelse, wo wir uns mit langen Bällen gekillt haben. Davor haben wir aus dem Spiel eigentlich fast nichts zulassen, außer Chance gegen Düsseldorf und eine gegen Rostock, wo wir in einer Umschaltsituation gegangen sind. Aber ansonsten haben wir aus dem Spiel noch nichts zugelassen und die Standardschwäche gegen Rostock war eklatant mit 2 Einwürfen und einem Eckstoß, wobei die Einwürfe darfst du halt auf keinen Fall kriegen. Beim Eckball sage ich, der war gut getreten, das kann schon mal passieren. Da müssen wir auf jeden Fall noch dazulernen. Das haben wir aber gegen Kaiserslautern dann super umgesetzt, wo wir aus dem Spiel ja auch nicht viel zulassen haben. Klar läufst du immer wieder gegen einen extrem schnellen, wendigen Stürmer zwangsläufig, wenn Lautern tief steht in einem Konter. Aber generell haben wir das, fand ich, sehr, sehr ordentlich verteidigt. Und gegen einen Zweitligisten da nicht ganz so viel zuzulassen, wie auch gegen Eintracht Frankfurt im Testspiel. Das war schon gut aus dem Spiel. Bei den Standards hatten wir unsere Themen noch, die haben wir aber dann schon aufgearbeitet und da sind wir stabiler geworden und dann umgekehrt sind wir jetzt wieder aus dem Spiel heraus ein bisschen anfälliger gewesen. Also das ist noch zu früh da, jetzt ein Muster abzulesen und wir schauen natürlich, dass wir beides verbessern und wenn uns gelingt, aus Standards kein Tor zu kriegen und aus dem Spiel gleich defensiv gut zu stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir in jedem Spiel punkten können.
Ja, jetzt hast du es selbst angesprochen, die Standardschwäche zieht sich auch beim Waldhof so ein bisschen wie so ein roter Faden. auch jetzt einfach so in der dritten Liga allgemein, aber auch letzte Saison waren wir statistisch die zweitschlechteste Mannschaft nach Standards, offensiv und defensiv. Ja, jetzt wieder Rostock, 3 Gegentore. Klar, Rostock kann natürlich auch Standards, muss man auch sagen, aber viele Mannschaften arbeiten ja auch mittlerweile mit einem Standardtrainer. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht oder sagt ihr, nee, das kriegen wir auch so hin?
Nein, das ist natürlich auf unserer Agenda auch oben und deswegen haben wir unser Trainerteam auch ein bisschen abgewandelt und haben genau auf das auch eigentlich Wert gelegt jetzt. Ich hoffe, das wird man irgendwann noch sehen. Jetzt zumindest hat es ja mal geklappt im letzten Spiel, auch wenn es nicht ein direktes Tor war, sondern abgespielte Variante. Aber vielleicht sollten wir mal ein Praktikum bei Arsenal London machen, dass wir da auch 60% der Tore aus Standard schießen. Das wäre sicherlich der nächste Schritt. Da brauche ich aber, glaube ich, eine Tarnfreigabe mal hinzufliegen. Aber ansonsten steht es schon ganz oben auf unserer Agenda und da müssen wir besser werden, das wissen wir. Wobei die Statistik auch ein bisschen trübt, weil wir auch letztes Jahr zwar mit dem direkten Eckball oder Freistoß nicht erfolgreich waren, aber ganz viel über zweite Bälle zum Erfolg kamen. Die werden statistisch nicht festgehalten und deswegen ist das trotzdem ein bisschen eine andere Statistik, die wir vorliegen haben. Aber ich muss dir schon recht geben, da ist noch Luft nach oben.
Aber ihr habt, also du hast jetzt kurz angedeutet, ihr habt was gemacht. Darf man da nochmal nachfragen, was da verändert wurde?
Ja, indem wir zwei Trainer haben, die sich um das kümmern und das ist was wir immer am Schirm haben, wo wir tagtäglich weiter an unseren Schwächen arbeiten und wir die Bedeutung von Standards sehr wohl wissen und das auch auf unsere Fahne schreiben wollen, dass wir da in diesem Jahr auch bei den Standards im ersten Drittel sind.
Das heißt, das übernimmt das neue Trainerteam vom Rui Mota jetzt auch mehr?
Na, ich habe gesagt, zwei Personen und einer davon ist von Rui und einer ist von uns und von daher gibt es eine deutsch-portugiesische Kombination, die hoffentlich sehr erfolgreich sein wird.
Also der Asif Saric ist das auch noch, ne?
Ja.
Okay, genau, die Zeit rennt davon. Am kommenden Samstag geht es zu Hause gegen Verl, die für mich überraschend schlecht gestartet sind. Ich vermute mal, Wiedergutmachung steht an für das Havelse-Spiel. Was für ein Spiel erwartet ihr?
Ja. Ja, da kann ich, glaube ich, am besten was zu sagen, weil ich am Wochenende in Verl war habe spielen sehen live.
Ja.
Sind gefühlt nicht mehr so spielstark und so dominant, wie sie es in der letzten Saison waren. Natürlich haben sie auch viele wichtige Spieler verloren. Die haben auch jetzt gegen Fortuna Köln war es in Überzahl nicht richtig überzeugen können, aber das war das letzte Spiel und jetzt kommt wieder ein neues Spiel. Trotzdem glaube ich, dass wir, wenn wir unsere Tugenden wieder auf den Platz bringen, dass wir auch gute Chancen haben, dieses Spiel zu gewinnen. Nichtsdestotrotz ist das auch eine Mannschaft mit einem neuen Trainer, Verl, die sich irgendwie auch finden muss. Und vielleicht werden sie eine Entwicklung nehmen. Aber ich glaube, dass es schon so sein wird, dass wir, wie ich gesagt habe, auch viel Ballbesitz haben werden und gute Chancen haben werden, auch das Spiel gewinnen zu können.
Okay, hört sich positiv an. Andere Frage, ein bisschen in die Zukunft schauend, ich will sagen mal zur Hinrunde. Welche Kriterien müssten erfüllt sein, dass ihr sagt, beide, das war eine erfolgreiche Hinrunde, also jetzt klar, Punkte, Gewinn etc. Aber was für eine Entwicklung wollt ihr jetzt auch noch in den nächsten Wochen, Monaten bis zur Winterpause sehen?
Es ist relativ einfach, dass wir uns in allen Bereichen positiv entwickeln und in allen Bereichen besser werden, weil wenn man das dann übereinander legt, dann ist man ja zwangsläufig erfolgreicher und wir arbeiten an ganz vielen Themen, die sicherlich irgendwann ihre Früchte tragen werden. Und von daher hoffen wir natürlich, dass es relativ schnell geht. Ich fand schon, dass der Trainer oder das Trainerteam relativ schnell den Schlüssel gefunden hat und wir auch in der kurzen Zeit schon sehr wettbewerbsfähig sind. Jetzt müssen wir es nur ein bisschen besser übereinander legen und ein bisschen weniger Fehler machen und dann kann das, glaube ich, schon in eine gute Richtung gehen.
Wenn du jetzt sagst, in allen Bereichen besser werden, ist das auch objektiv? Also insofern, dass man sagt, man hat gewisse Kennzahlen, die man erreichen will, sei es jetzt auf dem Platz oder abseits vom Platz. Macht ihr da eine interne Analyse?
Ja, natürlich. Wir hinterfragen uns jeden Tag und wir besprechen jedes Training nach. Die Trainer, die sitzen bis spät abends immer da, von ganz in der Früh und drehen jeden Stein um und analysieren wirklich alles und jedes Training und jeden Pass und dann werden die Daten noch drüber gelegt. Also es ist brutal akribisch, was wir da machen, ist aber schon sehr kräftezerrend und deswegen will man ja auch dann die Ernte einfahren und deswegen ärgert natürlich so ein Auftritt wie in Hannover in meiner alten Heimat sehr, weil das konnte man irgendwo nicht sehen und das tut weh und ich kann es kaum erwarten, bis der Schiedsrichter anpfeift am Samstag und wir die Chance haben, die Scharte da auszuwetzen.
Okay, um auf das Spiel nochmal zurückzukommen, der Punkt, der mir gerade eingefallen ist: Wie lässt sich sowas verhindern? Lässt sich sowas nicht verhindern? Also so ein Blackout oder dass man einfach komplett nachlässt und einfach nichts mehr klappen will. Gibt es einfach solche Spiele in der Saison, wo man abpackt, oder könnt ihr aus euren Analysen und Tools etc. sehen, eigentlich lag es doch daran?
Ja, wie ich habe ich auch zwischendurch gesagt, das war oder ist, dieses Spiel war wirklich schwer zu erklären, oder dieser Bruch in dem Spiel, weil es lief eigentlich alles. Ja. Wenn man in so ein Spiel geht, in Havelse und kaum Zuschauer und es steht lange 0-0 und man weiß nicht, wird nervös, dass man kein Tor schießt oder so, aber wir waren 2-0 vorne und ja, dann wurde so irgendwie der Stecker gezogen. Also das ist wirklich schwer, dann zu analysieren, Daten rauszufinden, woran es wirklich gelegen hat. Ich glaube, dass es wirklich also viel auch mit dem Kopf zu tun hatte. Vielleicht war es für den einen oder anderen so gefühlt, ja, jetzt haben wir 2-0 und jetzt geht's mal ganz easy weiter und dann machen wir das 3-0, 4-0 und dann fahren wir schön nach Hause. Und dann haben wir es halt nicht geschafft, und das ist vielleicht was, woran wir arbeiten müssen, dann mal wieder den Schalter umzulegen. So war es ja in Rostock, waren wir 2 Tore vor, 2-mal, haben ein Gegentor bekommen. Dann sind wir immer noch 1 Tor vorne gewesen, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass dann auch wieder so ein kleiner Bruch in dem Spiel war. Und das müsste ein Learning sein, dass man da mental vielleicht irgendwie gestärkt ist, dass man nicht gleich wieder zusammenfällt, ist auch falsch gesagt, aber dass man sich nicht gleich wieder denkt, oh, jetzt kriegen wir gleich doch mal wieder den Ausgleich, sondern ein bisschen die Brust raus, mehr Selbstvertrauen und sagen, dann schießen wir jetzt halt wieder das nächste Tor und sind dann 2 Tore vorne. Also ja, das eine mit dem anderen zu kombinieren, ist, glaube ich, das, was wir machen müssen.
Okay.
Ja, als letztes, ich glaube, es hat auch irgendjemand gefragt, wie habt ihr euch denn jetzt nach über einem Jahr in Mannheim eingelebt? Und die Frage war noch irgendwie, wie ihr mit der Mentalität von den Kurpfälzern klarkommt.
Überragend gut haben wir uns eingelebt. Wir sind jeden Tag irgendwo essen und lieben die Leute hier. Macht echt Spaß, haben extrem viele Freunde schon gefunden. Die Mentalität, die lieben wir, ist ja so ein bisschen wie Österreich und auch bei dir, glaube ich, aus dem Ruhrpott, sehr offen, ehrlich, direkt, und das lieben wir, und von daher haben wir uns, also zumindest ich, überragend gut eingelebt hier und fühlen uns pudelwohl.
Ja, kann ich nur bestätigen, ist bei mir auch so, die Mentalität oder sagen wir mal so die Art, der Charakter aus dem Ruhrpott und hier ist ein bisschen schon ähnlich, muss ich sagen. Waldhof, Schalke, so ein bisschen auch Arbeiterverein und so weiter. Emotionen, auf der Straße dann mal kurz diskutieren, was dann am Wochenende dann war und so. Also ich mag das, ich liebe das. Ich bin da auch immer offen und gehe auch auf die Leute sonst zu. Und das gehört einfach auch beim Fußball dann mit dazu. Also ja, die Stadt gefällt mir. Es ist, passt alles drumherum.
Das ist doch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr heute Abend unsere Gäste wart. Ich will noch darauf hinweisen, am Samstag, denn er hat es schon gesagt, wir spielen gegen den SC Verl, 14 Uhr Karl-Benz-Stadion. Du hast gerade Emotionen genannt, kommt alle ins Stadion, damit wir ein emotionales Spiel erfolgreich bestreiten können. Die Woche drauf spielen wir Sonntag, 16.30 Uhr, glaube ich, in Wiesbaden. Da kommt ihr natürlich auch alle hin, denn das ist gar nicht so weit weg. Auch da freuen wir uns auf ein tolles Spiel. Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank für euren Besuch heute Abend. Ansonsten waren heute Abend am Mikro der Nennert, der Flo und
der Ivo.
Hallo. Bis dann. Ciao, ciao.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht dir.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind. Du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich. Yeah. 1907 bis 2007, 100 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben. Wenn ich sag, dass es mir gut geht, der Waldhof in meinem Leben steht. Ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW. Meine Liebe ist so large wie Mann.
This is a Radio.
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.